Einen schönen guten Morgen. Ich wünsche allen Gottes Segen, die hier sind, Gottes Segen beim Zuhören, beim Mitdenken, denn das ist heute notwendig, und dann natürlich auch beim in die Tat umsetzen, denn das ist ja das, worauf es bei einer Predigt ankommt, dass man auch etwas mitnimmt. Ich habe heute die Predigt das Problem der zwei Skalen genannt, und ich warte noch, bis die Präsentation auf der Leinwand ist. Ja, sehr gut. Also Andi, kann ich den Laserpointer haben, bitte? Dankeschön. Ich möchte jetzt gar nicht so auf den Titel am Anfang eingehen, was das bedeutet, worum es geht, denn ich habe ja die ganze Predigtstunde Zeit, das aufzuarbeiten. Ich möchte mich an einer Predigt bedienen, die ich vor längerem mal gehört habe. Und ich weiß nicht, wie ist das bei euch so? Wie lange könnt ihr euch Predigten merken? Wisst ihr, was letzte Woche war? Was vor einem Monat war? Was vor 2 Jahren war? Dankeschön. Also mir persönlich fällt es schwer, mir Predigten über einen längeren Zeitraum zu merken. Wenn ich manchmal so ein Bild habe, wer das war oder wo das war, dann kann ich noch was rekonstruieren. Es gibt aber eine Predigt bei mir, die hat sich bei mir irgendwie tief eingebrannt, und die ist schon vor Jahren gehalten worden. Ich weiß, wer sie gehalten hat, ich weiß, was der Titel war, und ich kann mich auch noch grob an den Inhalt erinnern. Der Redner war Joachim Sauer, und als Kind habe ich seine Predigten geliebt, weil sie schön kurz waren. Man war schnell mit dem Gottesdienst fertig, und als ich älter wurde, habe ich seine Predigten geliebt, weil er es in der Kürze der Zeit geschafft hat, eine Botschaft herauszukristallisieren, die, ja, die wertvoll war, die praktisch war, die man mitnehmen konnte. Und die Predigt, die er damals hielt, hieß das Martha-Syndrom. Gibt es noch zufällig irgendjemand anderen, der sich an diese Predigt erinnern kann? Das Martha-Syndrom? Okay, habe ich auch nicht erwartet. Doch? Oh, sehr schön, da bin ich nicht der Einzige. Ich möchte jetzt aber nicht die ganze Predigt nacherzählen. Ich bediene mich einfach nur des Titels für den Anfang, nehme ein paar Stichpunkte raus, und das dient dann als Basis für meine Predigt. Wer war Martha? Martha hat in Bethanien gelebt, ist natürlich eine Frau, und ihre Geschichte lesen wir in Lukas Kapitel 10 in den Versen 38 bis 42. Es gibt auch noch andere Abschnitte in der Bibel, die auch über Martha erzählen, aber für meine Predigt soll dieser Abschnitt genügen, denn da ist alles zu finden, was ich brauche. Und ich lese hier aus der neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere erwählt, und das soll ihr nicht genommen werden. Wir haben hier eine kurze Charakterisierung über Martha. Wir haben positive Eigenschaften von ihr und wir haben negative Eigenschaften von ihr. Und wir werden die so Stück für Stück durcharbeiten. Und es fängt in der Geschichte mit positiven Dingen an. Wir haben gelesen, als Jesus mit seinen Jüngern in das Dorf kam, hat Martha ihn eingeladen. Was lernen wir über Martha? Martha ist gastfreundlich. Ja? Sie hat Menschen zu sich nach Hause eingeladen. Und dann kommen die Leute zu ihr. Und jetzt, wo die da sind, fängt die eigentliche Arbeit an. Denn wenn Jesus zu jemandem nach Hause kam, kam er nicht alleine. Der kam mit seinen Jüngern, mit einer Truppe von Leuten. Und wer ist bitte schon auf 10, 20 Besucher vorbereitet? Und jeder, der schon mal unerwarteten Besuch daheim hatte, weiß, dass da noch viele Dinge notwendig sind, um weiterzumachen. Ja, jetzt, und da sehen wir noch ein paar Eigenschaften. Ich weiß nicht, ob es sinnvoller ist, dass ich irgendwo hinleuchte oder nein. Das für mich persönlich ist das so ein steiler Winkel, dass ich da nicht wirklich viel sehe. Ach egal, ich versuche es mal verbal zu machen. Also Martha hat Besucher zu sich nach Hause eingeladen, und jetzt, sie ist einfach gewissenhaft, sie ist dafür verantwortlich, also kümmert sie sich auch um den Besuch. Ja? Und wir lesen auch daraus, dass sie fleißig und dienstbereit ist. Das sind alles positive Eigenschaften, die gut sind. Und diese positiven Eigenschaften sind 100% positiv und die sind 100% gut. Es gibt keinen Moment, wo diese Eigenschaften schlecht sind. Und ich betone das, weil es gleich wichtig sein wird. Diese Dinge, die wir hier über Martha lesen, sind 100% richtig und 100% gut. In der Geschichte haben wir jetzt so eine gedankliche Zäsur. Das waren jetzt die positiven Dinge. Und was jetzt folgt, sind nur noch negative Sachen von Martha. Im Text heißt es, schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Und dieses schließlich deutet auf etwas hin, was so ein langsamer Prozess ist. Und irgendwann mal ist es genug. Und ich kann mir vorstellen, wie sie sich gefühlt haben könnte. Ja, Martha lädt Menschen zu sich nach Hause ein und sie weiß, sie hat eine Schwester. Und damals war es ganz normal, dass die Frauen im Haushalt sich um die Gäste gekümmert haben. Und sie geht einfach davon aus, dass ihre Schwester ihr hilft. Was macht Maria? Sie setzt sich hin und tut gar nichts. Ja, und so baut sich der Frust in Martha langsam auf. Und oh, sie denkt sich, vielleicht schaffe ich das. Ich versuche es alleine zu machen, aber irgendwann merkt sie, ich schaffe es doch nicht. Und dann versucht sie, Maria irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Maria, hilf mir doch irgendwie. Und Maria reagiert vielleicht gar nicht. Ja? Und der Frust wird immer größer und größer und größer, bis es aus ihr herausplatzt, bis sie es einfach nicht mehr schafft. Und diese Unzufriedenheit, die sich in ihr aufgestaut hat, wird dann zu Vorwürfen. Könnt ihr das menschlich nachvollziehen, was Martha hier erlebt? Ja, absolut. Also ich habe das erst gestern Abend erlebt. Und zu meiner Schande muss ich sagen, dass jedes Mal, wenn ich eine Predigt vorbereite und mir da wichtige Punkte, Punkte sind, dass ich in der Woche mich bei den Dingen erwische, die ich in der Predigt als negativ darstelle. Und das war gestern genauso. Ich habe gestern Abend den Tisch aufgeräumt und ich habe mich geärgert, dass meine Frau einfach nur da saß und nichts gemacht hat. Ja, ich räume den Tisch auf und meine Frau sitzt da, die Musik läuft, meine Tochter spielt und freut sich und ich war richtig frustriert. Ja, und dann, ich hatte halt die Predigt im Kopf und ich wusste, irgendwas passt da nicht. Ja, die Dinge sind negativ. Ich sollte nicht so sein und trotzdem bin ich so. Und ich habe in dem Moment überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass meine Frau den ganzen Tag in der Küche war, den ganzen Haushalt geschmissen hat, das ganze Essen vorbereitet hat und sich noch nebenbei um die kleine Tochter kümmern musste. Und diese Gefühle, wenn sie so in uns aufsteigen, die zeugen davon, dass wir auf uns selber blicken. Ich habe in dem Moment nur auf mich geschaut. Ja, ich muss die ganze Arbeit machen und meine Frau macht gar nichts. Und das ist genau das Problem, was auch Martha hier hat. Martha hat auf sich geguckt und wurde deswegen unzufrieden und hat Vorwürfe gemacht. Und ich möchte hier einen kleinen wichtigen Gedanken erwähnen. Wenn wir auf uns selber gucken und aus Egoismus heraus etwas tun, ist es Sünde. Denn jede Form von Egoismus ist Sünde und jede Sünde ist Ausdruck von Egoismus. Wenn also das, was wir tun, irgendwas mit Egoismus zu tun hat, wissen wir, dass es schlecht ist. Auch wenn wir es menschlich nachvollziehen können. Also ich denke, wir verstehen das, aber das macht die Sache nicht gut oder richtig. Die Sache bleibt einfach schlecht, weil sie schlecht ist. Den nächsten negativen Punkt, den wir hier über Martha erfahren, den bringt Jesus zur Sprache. Wir sehen ja, oder ich lese das nochmal, Martha stellt sich dann schließlich vor Jesus hin, dass es aus ihr herausplatzt und sagt, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt. Sie stellt sich als etwas Gutes dar. Ich mache doch die ganze Arbeit und es ist doch falsch, dass Maria nichts tut. Und Jesus stellt jetzt hier Marthas Weltbild auf den Kopf. Jesus sagt, Maria hat das Bessere erwählt, nicht du. Maria ist besser, obwohl du gute Dinge tust. Und das ist etwas komisch, findet ihr nicht? Wir haben gesagt, diese positiven Eigenschaften hier und ja, sie sind 100% positiv, die sind nie schlecht. Aber sobald etwas Besseres da kommt, rücken sie auf einmal in ein schlechtes Licht. Und ich habe einen Satz formuliert, der für mich ein Kerngedanke in der Predigt ist. Der Satz lautet, das Gute ist der bitterste Feind des Besseren. Das Gute ist der bitterste Feind des Besseren, nicht das Schlechte. Denn ich werde ja nichts Besseres mit einem Schlechten ersetzen, weil ich da zum Beispiel kein ruhiges Gewissen hätte. Nehmen wir an, wir bekommen einen Besucher zu uns in Gottesdienst, jemand, der noch nicht da war. Und ich nenne die Person einfach Peter. Und Peter ist eine unsympathische Person. Sie schaut nicht ansprechend aus. Und ich habe einfach keine Lust, ihn willkommen zu heißen. Ja, obwohl ich genau weiß, dass es eigentlich das wäre, was jetzt anstehen würde. Ich müsste eigentlich hingehen als Christ, als freundlicher Christ, der gastfreundlich ist, zu ihm gehen, mit ihm kurz reden, dass er sich willkommen fühlt, dass er sich gesehen fühlt, dass er merkt, hey, die Leute mögen mich hier. Ja, und wer käme auf die Idee, rauszugehen, um eine zu rauchen? Wer würde das Gute mit etwas Schlechtem ersetzen? Ja, keiner würde doch was Schlimmes machen, wenn er keine Lust hat, Peter zu begrüßen. Ich zum Beispiel als Pfadfinderleiter habe oft das Problem, dass ich mich am Sabbat noch darum kümmern muss, wer bei der Pfadestunde dabei ist, weil ich immer noch nicht alle Antworten habe. Und da muss ich einfach dann bei den Eltern anfragen, bei den Kids nachfragen, wer ist denn alles dabei, damit ich die Pfadestunde planen kann. Und so ersetze ich das Bessere mit etwas Gutem. Ja, sich um die Pfadfinder zu kümmern, ist gut. Es ist 100% gut, aber ich nutze es als Entschuldigung dafür, etwas Besseres nicht zu tun. Ich glaube, ihr versteht das, oder? Ja? Okay. Das Gute ist der bitterste Feind des Besseren. Und damit kommen wir schon zur ersten Skala, die ich vorstellen möchte. Denn ich habe ja, das Thema lautet ja das Problem der zwei Skalen. Und wenn ich diese Vergleiche habe, gut und besser, vergleiche, ja, dazu braucht man eine Skala. Und die erste Skala, die ich vorstellen möchte, das ist die menschliche Skala. Und wozu nutzt man Skalen? Skalen werden dazu genutzt, um Dinge zu messen, um sie zu bewerten, um sie einzusortieren. Ja, bin ich gut, bin ich schlecht? Also hier ist 0, nach rechts sind positive Werte, nach links sind negative. Also das ist gut, hier ist schlecht. Und eine Skala besteht grundsätzlich aus Zahlen und einer Einheit. Und wir kennen Zahlen aus dem Alltag und damit können wir hantieren und können damit was anfangen. Wir kennen 1, 2, 3, 4, 7, 12, 38, wir kennen die Zahlenfolgen und wir können das einsortieren. Was ist größer, eine 9 oder eine 7? 9. Eine 9 ist größer. 9 ist als Zahl größer, aber wichtig ist, ich habe gesagt, eine Skala besteht aus Zahlen und einer Einheit. Wenn ich jetzt 9 Gramm habe und 7 Kilogramm, was ist größer? Auf einmal sind 7 Kilogramm größer. Versteht ihr? Die Einheit gibt der Zahl den richtigen Stellenwert. Und wie Bernhard gesagt hat, das sind unterschiedliche Einheiten, aber man kann sie ineinander umrechnen. Und das macht eben diese Einheit so interessant. Die Einheit gibt der Zahl erst den richtigen Stellenwert. Erst durch die Einheit weiß ich, was ich mit der Zahl anfangen kann. Und aus dem Alltag kennen wir das alle. Wir benutzen das tagtäglich. Wenn ich zum Beispiel meine Frau frage, wie warm ist es draußen, kann ich schwimmen gehen? Und die sagt, das sind 25 Grad. Ist das Badewetter? Ja, schon. Aber ein Amerikaner, das hört 25 Grad, ist das für ihn Badewetter? Nein, wieso? Weil er eine andere Skala hat, er hat eine andere Einheit. Die sagen zwar auch 25 Grad, aber die sagen 25 Grad Fahrenheit und wir haben 25 Grad Celsius. Und bei 25 Grad Fahrenheit gehe ich definitiv nicht schwimmen. Das ist auch ein kleiner Aspekt, der für die Predigt wichtig ist, zu mitdenken. In unserem alltäglichen Sprachgebrauch nutzen wir Einheiten, aber wir lassen sie oft weg, weil wir genau wissen, was der andere bedeutet. Wenn ich hier in Deutschland über Grad rede, über Temperaturgrad, dann weiß jeder, dass ich die Celsius-Skala meine und jeder kann damit was anfangen. Oder beispielsweise, wir betrachten ein Auto, wir wollen ein Auto bewerten. Okay? Wir haben hier die Skala. Als Einheit nehmen wir die Leistung in PS. Okay? Mein Auto zum Beispiel hat 68 PS und befindet sich hier. Das Auto meiner Frau hat 177 PS, ist hier. Welches Auto ist besser? Bitte? Das von meiner Frau. Ich persönlich mag mein Auto mehr. Wieso? Weil ich hier als Einheit den Verbrauch nehme. Mein Verbrauch hat 4,5 Liter, Ihr Auto verbraucht 8 bis 9 Liter. Also eine Sache wird unterschiedlich bewertet, je nachdem, welche Skala für mich wichtig ist. Für mich ist der Verbrauch wichtig, für jemand anderen ist die Optik des Autos wichtig, für jemand anderen ist die Leistung wichtig, dass ich schnell beschleunigen kann. Und diese ganzen Dinge gibt es genauso im geistlichen Leben. Wir haben im Geistlichen genauso Skalen, nachdem wir uns bewerten, nachdem wir unsere Mitmenschen bewerten und sie einsortieren. Und eben wie beim Auto hat jeder seine eigene Skala. Mir sind andere Dinge wichtig als Benny oder Paul. Und wenn wir über ein und dieselbe Sache reden, werden wir sie unterschiedlich bewerten. Nehmen wir zum Beispiel Peter, der vorhin zum Gottesdienst gekommen ist, den ich nicht begrüßen wollte, weil ich mich um die Partys kümmern wollte. Er kommt nicht nur zum Gottesdienst, sondern auch zum Glauben. Okay? Wir stellen ihn dann hier bei der Skala auf 0. Er fängt erst an. Er hat noch nichts Negatives gemacht, nichts Positives gemacht. Als Einheit wählen wir hier Gesundheit. Also Peters Skala ist Gesundheit und ihm geht es um Gesundheit. Er hat bei 0 angefangen jetzt und er forscht in der Bibel und stößt irgendwann auf 3. Mose 11. Ja, und dann merkt er, oh, in 3. Mose 11, da werden Tiere in rein und unrein geteilt. Es gibt Tiere, die nicht gesund sind und es gibt Tiere, die gesund sind. Also hört Peter auf, Meeresfrüchte, Pferdefleisch und Schweine zu essen und alle anderen unreinen Tiere. Und damit ist Peter eine Stufe weiter auf der Gesundheitsskala. Ja? Ich denke nicht, dass wir das so offensichtlich bewerten, dass wir sagen, okay, die Heiden da draußen oder die Gottlosen, die essen noch Schweinefleisch, die sind auf der Skala unter uns, aber irgendwie doch schon. Ja? So, wir sind schon etwas weiter in der Entwicklung. Also wir sind weiter, weil wir nicht mehr bei Null sind, wir haben schon aufgehört, Schweinefleisch zu essen. Und Peter forscht weiter und dann stößt er eines Tages auf die wichtige Erkenntnis, dass Fleisch an sich oder die Tierproduktion, wie sie heutzutage stattfindet, mit den Medikamenten, mit dem Futter, was sie bekommen, dass das auch nicht gesund ist. Also hört Peter auf, komplett Fleisch zu essen und springt noch eine Stufe weiter auf der Gesundheitsskala. Was ist der nächste Schritt? Irgendwann mal merkt Peter, okay, Milchprodukte, die ja, schaden meinen Knochen, die verstärken Allergien, also höre ich auch auf Milchprodukte und also tierische Produkte überhaupt zu essen. Und so steigt er auf der Gesundheitsskala immer weiter und weiter an. Und Peter ist ein ausgewogener Mensch. Denn Peter hat verstanden, dass es nicht wichtig ist, was ich nicht esse, sondern es ist wichtig, was ich esse. Wenn ich etwas weglasse, bin ich noch lange nicht gesund. Und so kann es sein, dass ich als Fleischesser viel gesünder bin als Veganer. Aber Peter ist ein ausgewogener Mensch, der achtet darauf, dass er die Nährstoffe zu sich nimmt, die sein Körper braucht, und lässt die Dinge weg, die ihm schaden. Und ja, ist Peter hier schon am obersten Ende der Gesundheitsskala? Nein, es geht noch viel mehr. Und Peter stößt irgendwann zufällig auf die Doku, die ich vor ein paar Monaten gesehen habe, wo es um die Zuckerindustrie ging. Und da waren Vergleiche, die ich persönlich interessant fand, zwischen der Zucker- und der Tabakindustrie. Und da wurden Parallelen gezogen, die mich beeindruckt haben. Und zwar will die Zuckerindustrie, wie auch die Tabakindustrie früher mal, die Frage danach, ob dieser Zuckerkonsum, wie er heutzutage ganz normal ist, gesund ist oder nicht, einfach in der Unwissenheit lassen. Und wenn jemand eine Studie veröffentlicht, die ganz klar zeigt, dass Zuckerkonsum zu der Krankheit führt, sponsert die Zuckerindustrie eine Gegenstudie, die die Methodik angreift, die Ergebnisse anzweifelt oder eigene Ergebnisse präsentiert, die das Ganze wieder so, ja, wer hat denn nun recht? Wer hat denn recht von den beiden? Ja, und vielleicht wisst ihr, wessen Methode das ist. Wir hatten damit angefangen im Garten Eden, sollte Gott gesagt haben. Ja, das ist typisch Satans Art, Zweifel zu sehen, um Dinge in der Unwissenheit zu lassen. Wenn etwas in der Unwissenheit ist, ist es nicht so einfach, sich für die Wahrheit zu entscheiden. Aber unser Peter, er ist ein schlauer Fuchs, er hat das durchschaut und er hat aufgehört oder er hat seinen Zuckerkonsum extrem reduziert. Also ist er noch einen Schritt weiter auf der Gesundheitsskala. Wieso gibt es trotzdem, wenn es offiziell schon bekannt ist, oder Nikotin, Alkohol, es ist ja bekannt, dass diese Dinge nicht gesund sind, warum gibt es trotzdem so viele Menschen, die Alkohol trinken, die rauchen, die sich ungesund ernähren? Welche Einheit haben dann Sie? Ja, bei denen steht als Einheit dann hier nicht Gesundheit, sondern bei Ihnen steht Genuss. Ja, für die ist der Genuss wichtiger. Deswegen sagen Sie, ja, ich weiß, Zucker ist jetzt nicht das Beste oder Nikotin ist nicht das Beste, aber Nikotin und Zucker, wenn ich das konsumiere, schüttet mein Körper Dopamin aus und macht mich glücklich. Und mein Körper merkt sich das, dass wenn ich Zucker konsumiert habe, das Dopamin ausgeschüttet wird und will es wieder haben. Ja, und das macht uns so süchtig und dann, ich will einfach immer wieder diesen Genuss haben. Und die Menschen haben einfach eine andere Einteilung von ihrer Skala. Sie sagen, für mich ist Genuss wichtig, nicht die Gesundheit. Aber warum gibt es dann trotzdem so wenige, die Heroin und Kokain nehmen? Das ist auch ein unglaublicher Genuss. Ja? Naja, die einen sagen, für mich ist dann wichtig, weil es illegal ist. Weil es illegal ist, mache ich das nicht. Die anderen sagen, ich habe da eine Grenze und ab hier spielt für mich die Gesundheit wieder eine Rolle. Ich weiß, dass mich die harten Drogen richtig kaputt machen können. Und so kommt es, dass jeder sein Geflecht aus eigenen Einheiten hat und seine eigene Skala hat. Ja, und jeder von uns lebt dann mit seiner Skala und sagt, in dem Fall ist mir das wichtiger, in dem Fall ist mir das wichtiger. Und es ist unmöglich, dass wir miteinander kommunizieren, weil jeder eine andere Basis hat. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Weil jeder hat sein Wertesystem, seine Vorstellungen und nach denen bewertet und richtet er alles um ihn herum. Um das Ganze noch einen Schritt komplizierter zu machen, nachdem ich es aber vereinfache, können wir diese Skala von Peter nehmen und hier stand ja Gesundheit, also ihr müsst es euch einfach vorstellen, Gesundheit, wir streichen Gesundheit und schreiben da Gehorsam hin. Und wenn da Gehorsam steht, wird Peter die gleichen Schritte gehen. Denn Peter findet in den Schriften von Ellen White und in der Bibel genau die Dinge, die ich gerade erzählt habe, Zucker, Alkohol, Tabak, Fleisch, dass sie uns schaden und wir sie so weit wie möglich reduzieren sollten. Okay? Und jetzt hat Peter entweder nach der Gesundheitsskala oder nach der Gehorsamsskala die gleichen Dinge, die er tut. Also manchmal gibt es Einheiten, die unterschiedlich sind, die aber zum gleichen Ergebnis führen. Und wenn wir so miteinander reden, dann verfolgen wir die gleichen Ziele, haben aber andere Interessen, die dahinterstehen. Und diese ganzen Einheiten, die wir Menschen haben, die kann man reduzieren auf eine einfache Skala. Und zwar wir Menschen, wir können Dinge nur nach dem bewerten, was wir sehen, nach unseren Augen, nach dem Äußeren. Es ist für mich unmöglich zu sagen, was Mathis zum Beispiel, warum Mathis, du bist auch vegan, oder? Oder hauptsächlich vegan ist. Warum er hauptsächlich vegan ist, geht es ihm um Gesundheit? Was ist der Beweggrund, oder? Wenn jemand freundlich zu jemand anderen ist, ja, warum er das tut. Ich kann das nicht bewerten. Ich kann nur bewerten, Paul ist hübsch gekleidet, er hat eine Krawatte an, Hemd, ja. Und ich kann, wenn mir Kleidung wichtig ist, dann sage ich, ja, Paul ist vorbildlich. Paul kommt in Krawatte und jemand anderes nicht, kommt in Jogging, vielleicht nicht Jogginghose, aber mit einer lockeren Jeans und gemütlichen Schuhen zum Gottesdienst. Und wenn ich halt eben diese Schickheitseinheit auf meiner Skala habe, werde ich Paul als besser bewerten, aber ich weiß nicht, wieso Paul das macht. Macht das Paul, um besser dazustehen? Ja, ich habe einen Anzug an, ich bekomme schön zum Gottesdienst. Also ich kann nicht dahinter gucken, ich kann Menschen nur nach dem bewerten, was ich sehe. Und das ist eben ein Problem, das gleich herauskristallisiert wird, denn Martha hat genau das Gleiche gemacht. Martha hat in unserer Geschichte auf ihrer Skala zum Beispiel Gastfreundschaft stehen gehabt oder Fleiß. Und auf ihrer Skala hatte sie 100% recht. Martha war besser als Maria, wenn es um Fleiß ging, wenn es um Gehorsam ging. Ja, aber Jesus bringt hier etwas durcheinander. Und zwar sagt er, Martha, deine Skala ist zwar für dich schön und gut, aber deine Skala ist für mich nicht wichtig. Ich habe eine eigene Skala und die lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 7. Da steht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Der Herr schaut auf das, was in uns ist. Und damit sind wir bei der göttlichen Skala, das ist die zweite Skala. Und diese beiden Skalen sind grundsätzlich verschieden und nicht kombinierbar. Und jetzt kommen wir zum Problem der zwei Skalen. Ich habe ja eben gesagt, wir Menschen können nur bewerten, was wir sehen. Wir können nur bewerten, was wir wahrnehmen, wie der andere sich gibt. Wir wissen nicht, was in seinem Herzen vorgeht. Wir wissen nicht, warum er etwas tut. Wir wissen nicht, warum er etwas lässt. Wir wissen nicht, aus welchen Beweggründen er etwas tut. Und was meint ihr, was ist für die Erlösung wichtiger? Unsere Skala oder Gottes Skala? Für die Erlösung gibt es nur einen Maßstab und das ist die Skala Gottes. Gott interessiert es überhaupt nicht, wo wir uns auf unserer eigenen Skala befinden. Er fragt nicht danach, wie gut hast du dich nach deinen eigenen Maßstäben verhalten, sondern wie gut hast du dich nach meinen Maßstäben verhalten. Weil nach seinen eigenen Maßstäben ist jeder gut. Und ich habe da einen Vers gefunden, Sprüche 16, Vers 2. Alle Wege eines Mannes sind lauter in seinen Augen. Ja, genau das ist doch unser Problem. Wir haben unser Wertesystem und in unserem Wertesystem sind wir 100%, also vielleicht nicht 100% gut, aber wir sind schon recht gut. Ja, und in dem Vers heißt es auch weiter, aber die Geister prüft es der Herr. Also hier heißt es Geist, auf meiner Skala heißt das jetzt Herz, also das Innere, die Beweggründe, die Motivationen, die prüft der Herr. Der Herr schaut auf das, was in uns drin ist, und er legt einen Wert auf das, was in uns ist. Diese zwei Skalen sind zwar nicht kombinierbar, weil das eine auf das Äußere blickt, das andere auf das Innere blickt. Ich habe aber trotzdem versucht, eine gemeinsame Skala zu entwerfen, und ich nenne sie komplexe Skala, in Anlehnung an komplexe Zahlen, nicht weil die Skala an sich wirklich so komplex ist. Vielleicht ein kurzer Ausflug an die Mathematiker, die anderen können abschalten. Diese Skala hat einiges gemeinsam mit komplexen Zahlen. Und zwar habe ich einen reellen Anteil, das wäre unsere menschliche Augenskala, die Skala, die wir fassen können. Wir kennen die Zahlen, 1, 2, 5, 7, 8, wir können mit ihnen rechnen, wir können 9 durch 3 teilen, die Wurzel aus 2 ziehen, damit können wir was anfangen. Und dann gibt es auf der komplexen Skala einen imaginären Anteil. Was ist die Wurzel aus minus 1? Mit unseren menschlichen Skalen können wir nichts anfangen, und da kommt die komplexe Skala ins Spiel, und auf einmal gibt es da eine Lösung für Wurzel aus minus 1. Und das sind Dinge, die wir nicht wirklich fassen können. Und das Gleiche ist mit dieser komplexen Skala. Ja, wir schauen nur auf das, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz an. So, jetzt können wieder alle zuhören. Und ich möchte versuchen, jetzt diese Skalen mit Beispielen zu füllen, damit wir das so grob einsortieren können und ein Gefühl dafür bekommen, wo wir sind. Wo würdet ihr Lüge hinsetzen? Ja, wir sind jetzt bei der menschlichen Skala. Ist Lüge was Gutes? Ist sie im positiven Bereich? Ist Lüge was Negatives? Negativ, negativ. Was ist mit Notlügen? Sind Notlügen okay? Auch Lüge. Also ich finde es interessant, denn welche Lüge ist keine Notlüge? Jede Lüge geschieht doch aus der Not heraus, weil ich etwas verdecken will, weil ich besser dastehen möchte. Wer lügt einfach so aus Spaß, einer Freude, um sich selber zu erniedrigen? Das macht doch kein Mensch. Also menschlich betrachtet ist jede Lüge negativ. Okay, sind wir uns da einig? Gut, dann machen wir mit einem Beispiel weiter. Vielleicht wisst ihr, wer jetzt kommt. Rahab aus Jericho. Ihre Geschichte lesen wir in Josua Kapitel 2. Ich habe hier ein paar Verse rausgepickt. Aber die Frau nahm die beiden Männer, es geht jetzt um die Kundschaft aus Israel, und verbarg sie. Und sie sprach, jetzt spricht sie zu den Soldaten von Jericho. Also sie hat Kundschaft aus Israel bei sich versteckt. Und jetzt kommen Soldaten aus Jericho und sagen, gib uns bitte die Männer, die bei dir sind. Und die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und sie sprach, ja, es sind Männer zu mir, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Lüge Nummer eins. Sie wusste genau, dass sie aus Israel sind, dass sie die Stadt auskundschaften. Dann geht es weiter. Als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus. Lüge Nummer zwei. Und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Lüge Nummer drei. Sie weiß genau, wo sie sind. Sie sind auf ihrem Dachboden. Ja, sie hat sie da selbst versteckt. Jagt ihnen eins nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Das ist jetzt keine direkte Lüge, aber Irreführung. Also wir haben hier so 3 bis 4 Lügen in 2 Versen von ihr. Und was ich jetzt noch interessanter finde, ist das, was wir in Vers 12 und Vers 13 über sie erfahren. Jetzt spricht sie zu den Kundschaftern aus Israel. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Okay, versteht ihr, was sie hier gerade macht? Sie sagt, ich habe was Gutes für euch getan. Ich habe gelogen, ja? Mit meinen Lügen habe ich was sehr Gutes für euch getan. Und weil ich jetzt etwas Gutes getan habe, seid auch ihr schuldig, mir etwas Gutes zu tun. Also ihr Weltbild ist völlig verkehrt. Sie hat keine Ahnung, wie Erlösung funktioniert. Das ist absolute Werksgerechtigkeit. Ich tue was Gutes, deswegen musst du mich erlösen. Versteht ihr? Also sie lügt, lügt, lügt und lügt noch ein halbes Mal. Dann fordert sie, dass durch ihre guten, ja, in Anführungszeichen guten Taten noch eine Belohnung bekommen, und hat ein komplett völlig falsches Gottesbild. Und wenn ich sie jetzt auf dieser Skala nehme, wir haben gesagt, Lügen ist schlecht, ihr Gottesbild ist schlecht, also sie ist wirklich schlecht. Trotzdem findet Gott in ihrem Herzen irgendetwas, was er als positiv bewertet. Diese Frau wird gerettet, obwohl sie sich eigentlich selbst erlösen wollte. Da sagt Gott, okay, ich sehe in deinem Herzen etwas, was Entwicklungspotenzial hat. Etwas, womit man arbeiten kann, etwas, womit man dich zu einem besseren Menschen machen kann. Und Gott bewertet sie auf seiner Herzensskala als positiv und wir Menschen bewerten sie als negativ. Und dann haben wir hier einen Schnittpunkt, Rahab befindet sich also irgendwo dort. Okay, also so funktioniert die komplexe Skala. Wir haben das Menschliche, was wir als Menschen sehen, und wir haben das Göttliche, was Gott betrachtet. Und ich habe vorhin gefragt, was ist für die Erlösung wichtig? Welche Skala? Nur die hier. Ja, theoretisch könnte man die doch eigentlich wegschmeißen, oder? Wozu brauchen wir diese menschliche Skala? Eigentlich brauchen wir sie nicht, nur ist das Problem, dass wir mit nichts anderem arbeiten können. Wir haben nur unsere menschliche Skala und der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich kann nicht in das Herz blicken und wenn ich Menschen beurteile und verurteile, kann ich nur danach gehen. Deswegen haben wir einfach diese hier dazu, obwohl eigentlich nur diese hier wichtig ist. Ich möchte zum nächsten Beispiel übergehen. Das nächste Beispiel lesen wir in Matthäus 7 in den Versen 22 und 23. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihn bekennen. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Wo werden diese Menschen einsortiert? Also wenn wir nur den Vers 22 lesen würden und hören, sie haben in Jesu Namen geweissagt, sie haben in seinem Namen Dämonen ausgetrieben und sie haben in seinem Namen viele Machttaten getan. Also ich persönlich würde sie ganz weit rechts auf der menschlichen Skala einsortieren. Also vielleicht nicht hier, sondern noch weiter rechts, weil die wirklich Vorbilder sind. Sie haben unglaublich gute und große Dinge getan. Und ich bin mir sicher, dass durch diese Menschen, die viel Gutes getan haben, Menschen in den Himmel kommen werden, aber zu ihnen selbst sagt Gott, ich kenne euch nicht. Gott bewertet sie als schlecht an. Wieso? Das ist doch wirklich seltsam. Und ich bin mir sicher, dass es nicht nur über Babylon geht und die anderen, über die charismatische Bewegung, wo Wunder geschehen und so, dass dort viele Machttaten in Jesu Namen gemacht werden. Ich denke, dass dieses viele, ich gehe nochmal zurück, wenn ich das schaffe, hier heißt es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, nicht einige, sondern viele. Und ich denke, das wird auch in der Adventgemeinde viele geben, die sagen, wir haben doch für dich so viel Gutes getan, wir haben für dich das und das und das getan. Und Jesus sagt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Was für ein furchtbarer Moment muss da sein, wenn Jesus einen so bewertet und man dann da unten landet. Und ich denke, an dem Beispiel sieht man, wie wichtig es ist, dass man anfängt, sich mit anderen Augen zu sehen. Wir haben vorhin gehört, dass jeder Mensch von sich denkt, dass er gut ist. Aber wir sollten uns nicht auf dieser Skala bewerten, sondern wir sollten anfangen, uns auf unser Herz zu fokussieren. Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Warum komme ich zum Gottesdienst? Warum bin ich freundlich? Warum bin ich hilfsbereit? Warum lebe ich gesund? Gott fragt nicht nach dem, was ich tue, er fragt nach dem, warum ich etwas tue. Und ich möchte keinesfalls zu der Gruppe Menschen gehören, zu denen Jesus am Ende sagt, ich kenne euch nicht, obwohl ich so viel Gutes getan habe. Ich möchte noch eine dritte Gruppe an Menschen anbringen. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Leben Jesu auf der Seite 636. Viele haben Vielleicht haben jene, denen Christi Lob im Gericht gilt, nur geringe theologische Kenntnis. Sie haben jedoch seine Grundsätze ausgelebt. Ich möchte hier einen kurzen Punkt setzen und ein paar Worte dazu verlieren. Es gibt Menschen, die haben wenig theologische Kenntnis, aber sie leben die Grundsätze aus. Wenn ich jetzt als Skala Theologie habe, ja, die wahre Lehre, vielleicht Offenbarung und diese Dinge, und mir ist es wichtig, wirklich zu begreifen, was sagt die Offenbarung über die Endzeit, was erwartet mich, welche Dinge kommen auf mich zu. Und dann sehe ich jemanden, der liest über Offenbarung überhaupt nicht. Er versteht es nicht, das ist zu hoch für ihn oder so. Und ich würde ihn ja niedriger einschätzen. Oder wenn er nicht die Glaubenspunkte vertritt, die mir so wichtig sind, dann schätze ich ihn als niedrig ein oder vielleicht sogar als verloren auf meiner Skala. Weil mir für mich die Theologie und der wahre Glaube, der reine Glaube wichtig ist. Ich bewerte die Menschen schlechter. Und hier wird ein Gegensatz gezeichnet. Sie haben zwar geringe theologische Kenntnisse, aber sie haben die Grundsätze ausgelebt. Durch den Einfluss des Heiligen Geistes wurden sie ihrer Umgebung zum Segen. Sogar unter den Heiden befinden sich Menschen, die den Geist der Güte offenbaren. Okay, das ist schon ein bisschen, ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Heiden sind ja eigentlich, ja, das sind Heiden, die kennen Gott nicht. Die sind doch eigentlich schlechte Menschen, eigentlich. Noch ehe sie, also es geht jetzt um die Heiden, noch ehe sie das Wort des Lebens zu hören bekamen, haben sie den Missionaren Freundschaft erwiesen und ihnen oft sogar unter Lebensgefahr geholfen. Manche Heiden dienen Gott unwissentlich. Niemals wurde ihnen das Licht durch menschliche Vermittler überbracht. Trotzdem werden sie nicht verloren gehen. Und das finde ich auch interessant. Nach welcher Skala richte ich dann diese Menschen? Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Zwar kannten sie das geschriebene Gebot Gottes nicht, sie vernahmen aber seine Stimme in der Natur und taten, was das Gesetz forderte. Ihre Werke bekundeten, dass der Heilige Geist ihre Herzen berührt hatte und Gott anerkannte sie als seine Kinder. Wo sortiere ich diese Menschen ein? Ich persönlich habe keine Ahnung, wo ich sie auf der menschlichen Skala einsortieren kann, denn es ist schwierig, welche Facetten von ihnen betrachte ich. Wenn ich die Theologie nehme, sind die Heiden ganz weit links. Also dann sind die Heiden hier. Theologisch haben sie keine Ahnung. Die gehen da verloren. Und hier kommt auch noch ein weiterer wichtiger Aspekt zutage. Gott richtet nach dem Wissen, das wir haben. Die Heiden wussten nicht viel, deswegen fordert Gott von ihnen nicht viel. Sie haben einfach das ausgelebt, was sie wissen. Und auf seiner Skala waren sie gut. Hier gibt es aber auch einen Stolperstein für uns Menschen, wenn wir jetzt wieder dieses Wissen nach dem Wissen richten, von der Skala auf die Skala übertragen. Ja, ich kann zum Beispiel zu Daniel was gesagt haben und sage, er weiß es genau und trotzdem tut er das anders. Ja, er weiß genau und trotzdem macht er es falsch, also ist er verloren. Ich habe es ihm gesagt, ich habe es ihm schon 5 oder ich habe es ihm 10-mal gesagt und trotzdem begreift er es nicht. Wissen und Wissen sind 2 Paar Schuhe und es kann sein, dass wir eine Sache 500-mal hören müssen, und sie immer noch nicht begriffen haben, was es eigentlich impliziert. Und erst wenn der Heilige Geist diesen Knoten in uns löst, dann wissen wir, was gesagt wurde. Und erst dann wird Gott den Menschen nach dem Wissen, das er hat, richten. Und wir Menschen sind da viel schneller, jemanden zu verurteilen, der das, was ihm gesagt wurde, nicht in die Tat umsetzt oder nicht akzeptiert. Deswegen ist es so schwierig für mich, diese Menschen hier irgendwo zu bewerten. Auf der Skala sind sie auf jeden Fall gerettet, das haben wir gerade gelesen. Sie werden im Himmel sein, weil sie nach dem gelebt haben, was sie wissen. Ich möchte noch kurz auf das Problem der 2 Skalen eingehen. Jeder hat sein Wertesystem, jeder hat seinen Maßstab. Und wenn wir nicht anfangen oder wenn wir nicht versuchen, uns an Gottes Maßstab zu orientieren, werden wir uns immer streiten. Wir werden nie auf den grünen Zweig kommen, wir werden unterschiedliche Meinungen haben, wir werden dann über ein Thema diskutieren, Argumente nennen, die für mich völlig überzeugend sind und der andere wird sagen, ja und? Ja und? Das spielt für mich keine Rolle, weil für mich andere Dinge wichtig sind. Und es ist für uns Menschen möglich, dass wir diese Skala, dieser hier ähnlich machen. Wenn wir im Glauben wachsen, werden die Dinge, nach denen wir uns selbst bewerten und andere Menschen bewerten, immer dem ähnlicher, wie Gott Menschen bewertet. Aber es wird immer ein Restzweifel bleiben. Es gibt immer eine Ungewissheit, nach der wir Menschen nicht verurteilen, beurteilen können, weil da immer noch etwas ist, was ich nicht sehen kann. Ich bin niemals in der Lage, das Herz eines Menschen zu erkennen. Deswegen sagt Jesus auch, lasst Unkraut und Weizen bis zum Ende zusammenwachsen. Ich werde es trennen. Denn ihr, egal wie heilig ihr seid, egal wie weit ihr auf eurer Skala seid oder auch auf meiner Skala seid, ihr seid nicht in der Lage, in das Herz der Menschen zu blicken. Wir als Adventisten wissen, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und dieses eines Tages rückt immer näher. Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, er kommt bald und wir haben viele Zeichen von ihm gehört, was passieren wird und diese Zeichen erfüllen sich mehr und mehr vor unseren Augen und es dauert nicht mehr lange, bis er wirklich kommt. Und in Matthäus 25, in den Versen 31 bis 33, erzählt Jesus hier eine interessante Szene. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden von ihm versammelt, alle Völker. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Ist uns das bewusst, dass eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, es nur noch zwei Menschen von Gruppen geben wird? Es gibt dann nur noch Schafe und es gibt nur noch Böcke. Und wichtig ist, dass Jesus hier nicht nach unseren Maßstäben richtet, nicht nach unserer Skala, die für uns wichtig ist, sondern er richtet nach seiner Skala. Er schaut in unser Herz und er schaut auf das, warum wir etwas getan haben, warum wir etwas gelassen haben. Und ich möchte euch ein paar Fragen mit auf dem Weg geben. Wo befindest du dich auf Gottes Skala? Bist du auf Gottes Skala im positiven Bereich, dass wenn Jesus heute wiederkäme, du sagen kannst, ja, ich wäre mit ihm in der Ewigkeit? Oder bist du im negativen Bereich und weißt, da ist etwas in meinem Herzen, das unrein ist? Da ist etwas in meinem Herzen, das ich verändern muss? Sonst wird mich Jesus zu seiner Linken stellen. Wenn du zu Rechten stehst und alles gut ist, dann kannst du dich freuen und die Gemeinschaft mit Jesus weiter genießen. Wenn du aber merkst, dass da irgendetwas nicht passt, dann möchte ich dir die nächste Frage stellen. Was musst du ändern, um dort zu sein, wo Gott dich haben will? Was trennt dich davon, dort zu sein, wo Gott dich haben will? Gibt es Sünden? Gibt es Dinge in deinem Leben, die du nicht aufgeben möchtest? Gibt es Dinge, die dir hier mehr Freude bereiten als der Gedanke an die Ewigkeit mit Jesus? Was hindert dich daran, die Dinge einfach auf Seite zu legen und sagen, nein, mir ist das wichtiger. Mir ist es wichtiger, eines Tages mit Jesus zu sein. Mir hilft es immer, darüber nachzudenken, an das Ziel zu denken, wohin ich gehe. Ich bin jetzt auf meinem Weg, auf meiner Skala und bewege mich vorwärts. Und wenn ich das nach vorne betrachte und schaue, wohin führt mich mein Weg, kann es sein, dass mein Weg mich ins Verderben bringt. Aber ich habe momentan Freude daran. Ja? Meine Einheit ist einfach Genuss. Ich weiß, das ist schön. Ich genieße das momentan. Aber wohin führt mich das Ganze? Und wenn ich dann die Ewigkeit mit Jesus nehme und dann diesen Moment des Genusses, was ist für mich wichtiger? Wenn für mich der Genuss wichtiger ist, dann habe ich in der Kirche eigentlich nichts verloren, weil warum bin ich hier? Und ich denke, die meisten sind hier, weil uns eben es schon wichtiger ist, die Gemeinschaft mit Jesus zu haben, als anstatt hier ein paar Dinge auf der Welt zu genießen. Was hindert dich daran, Dinge aufzugeben, von denen du weißt, dass sie dich von Jesus trennen? Wir werden jetzt ein Lied hören und ich lade euch dazu ein, dass ihr die Worte auf euch wirken lässt, denn das ist, ach, dass mein Wandeln heiliger wäre. Ich glaube, die meisten kennen das Lied und ich finde den Text wirklich ansprechend. Und das wünsche ich uns allen, dass wir da vorwärts gehen. Amen.
Ach, dass mein Wandel heiliger wäre, mein Herz dir mehr. doch an dem hängt das Edel nicht und rein. Treib aus, was dich betrübt und kränkt, und throne dort allein.
Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir dafür danken, dass du uns anders bewertest als die Menschen. Ich möchte dir dafür danken, dass du auf unser Herz achtest und du Dinge siehst, die keiner sieht, und dass du die positiven Dinge in uns hervorheben willst und uns zu besseren Menschen machen willst. Hilf, dass unser Wandeln heiliger wird, dass wir durch die Zeit, die wir mit dir verbringen, durch die Beziehung mit dir, unser Herz reinigen lassen, und dass die Dinge, die wir dann tun, auf dem reinen Herzen basieren und nicht auf unreinen Wünschen. Vater, ich möchte dich um jeden Einzelnen bitten, der heute hier ist, dass er von deinem Heiligen Geist berührt nach Hause geht, dass jeder gesegnet nach Hause geht, und da, wo er ist, dass er auch ein Licht für andere Menschen sein kann. Hilf, dass wir deine Wiederkunft vorantreiben, dass wir dafür arbeiten, dass du bald wiederkommen kannst, dass du ja, der Sünde endlich ein Ende setzen kannst. In Jesu Namen, Amen.
Amen.